Liebe Geschwister, den Text für heute haben wir eben gerade gehört aus Johannes 13, die Verse 1 bis 17. Ein bekannter Text, ich denke, dass die meisten ihn kennen. Vielleicht habt ihr auch schon viel darüber gehört. Ich habe so das Thema gewählt, vorbildliches Dienen von Jesus lernen. Ich bin dann überlegen, eine Predigtreihe zu machen von Jesus lernen, so verschiedene Etappen seines Lebens. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wissen wir, dass Johannes 13, 14, 15, 16 und 17, wie viele Kapitel sind? Ja, 5 Kapitel. Und wisst ihr, wann das so passiert ist? Johannes 13, wann war das so? Am Anfang seines Dienstes, am Ende seines Dienstes? Genau, es war am Ende seines Dienstes. Und es war genau genommen ein Tag vor der Kreuzigung. Was würdest du einen Tag vor deinem Tod den wichtigsten Menschen deines Lebens mitgeben? Das ist eine gute Frage, ja? Stellt euch mal vor, wir hätten nur noch einen Tag zu leben. Was würden wir mit wem besprechen, tun? Und deswegen dieses Thema vorbildliches Dienen von Jesus lernen. Wisst ihr, jeder Dienst auf Erden, der endet mal. Und das tut uns alle irgendwo weh, oder? Ich möchte noch so gerne so manchen Bruder, manche Schwester hier haben. Kennt ihr das, wenn so Glaubensväter oder Mütter sterben, diese Riesenlücke, die dann bleibt? Manches Mal, wenn ich spazieren gehe. Ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr weine ich jetzt. Und manchmal, wenn ich spazieren gehe, dann wird mein Herz ganz schwer. Dann denke ich an die alten Glaubensgeschwister, die alle nicht mehr da sind. Und wenn ich ehrlich bin, bis heute kann niemand die Lücke schließen. Jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen hineinversetzen in die Situation auch von den Jüngern. 3,5 Jahre mit den besten, gesegnetsten Menschen aller Zeiten zusammenleben zu dürfen, dem Sohn Gottes. Und dann kommt die Botschaft, ich muss ans Kreuz. In 1. Könige 19, 16, da steht etwas auch über Elia. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Auch dieser große Mann Gottes, Elia, musste eines Tages gehen. Und bevor er ging, hatte er noch einen Auftrag erhalten. Übrigens, ich habe schon Nachfolger für dich, Elisa. Wisst ihr, was Gott immer macht? Gott schenkt uns immer Nachfolger. Sie haben manchmal ein eigenes Leben, nicht eins zu eins wie das des Vorgängers. Aber ich bin so dem Herrn Jesus dankbar, dass er uns immer wieder neue Geschwister denn schenkt. Hier war es so, Elia, für den war es sicherlich auch nicht einfach, festzustellen, mein Dienst endet. Und das Zweite, Mose betet einmal in Psalm 90, Vers 12, Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. So übersetzt das die Hoffnung für alle. Finde ich gut übersetzt. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Lieber Freund, ist es dir bewusst, dass dein Leben irgendwann enden wird? Oh, sagst du, ich bin noch jung. Bewahrt dich das vor dem Tod? Vielleicht hast du selbst schon in deinem Leben so etwas erlebt. Du redest mit einem Menschen und ein paar Tage später ist er nicht mehr da. Ich musste in meinem Leben auch schon von vielen Menschen Abschied nehmen. Ganz früh in meinem Leben musste ich Abschied nehmen. Ich war damals in der Grundschule und in der 3., 4. Klasse, Mama kann sich noch daran erinnern, ein türkischer Freund, mein Lieblingsfreund, Hakan hieß er, der wollte ins Kino, Durober Hauptstraße, kennt ihr da vielleicht noch, Pharmakino? Und Hakan war so ein kleiner Wilder, ja. Zuerst mochten wir uns nicht, wir haben uns fast jeden Tag geprügelt und dann waren wir beste Freunde. Wisst ihr, und dann wollte er auf seinen Geburtstag da über die Straße gehen und ein Lastwagen fährt über Rot. Und Hakan ist auf Ort und Stelle tot. 10 oder 11 Jahre alt. Das ist für mich damals eine Welt zusammengebrochen. Und jetzt könntest du auch fortfahren. Menschen, die dir nahe waren, die du geliebt hast, plötzlich aus dem Leben raus. Und deswegen ist das so wichtig, was hier steht. Ich hoffe, dass ich das jetzt machen kann. Da. Tage sind Blätter im Buch unseres Lebens, die wir beschreiben sollen und nicht leer lassen dürfen, Geschwister. Du hast nur ein einziges Leben. Du hast nur ein Leben. Mach das Beste daraus. Jetzt könntest du fragen, ja, wie macht man das? Halt dich an Jesus. Jesus ist der Meister des Lebens. Er ist das Leben. Und wenn du nicht am Leben vorbeigehen willst, dann musst du ganz nah mit ihm leben. Ich werde jetzt die nächsten 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, ja? Wenn du mich fragen würdest, du hast dich mit 17 bekehrt, 33 Jahre Christ, bereust du etwas? Dann würde ich sagen, oh ja. Ich bereue, dass ich die 17 Jahre davor nicht mit Jesus gelebt habe. Und würdest du, wenn du jetzt noch mal 100 Jahre leben dürftest, hättest du einen Wunsch? Oh ja. Was wäre der Christenwunsch? Dass ich 100 Jahre jeden Tag 24 Stunden mit Jesus lebe. Das ist mein Wunsch. Und wisst ihr, mein Wunsch wird eines Tages erfüllt, wenn ich bei ihm bin. Ich hoffe, dass du weißt, wo du eines Tages hingehst. Diese Sanduhr, sie läuft auch bei dir. Und je älter du wirst, desto weniger Sand ist da oben, ja? Ich möchte euch älteren Geschwistern etwas sagen. Bereitet euch vor, euren Gott zu begegnen. Die Bibel sagt 70, höchstens 80, alles andere ist Gnade. Bereite dich vor, lieber Bruder, liebe Schwester. Und ich möchte auch euch Jüngeren sagen. Bereitet euch vor, Jesus zu begegnen. Das Zweite. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatten, liebte er sie bis ans Ende oder bis zur Vollendung, kann man auch übersetzen. Die Liebe muss der Motor des Dienstes sein. Bevor Jesus da die Füße wäscht, steht das in der Schrift. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Die Fußwaschung hätte nichts gebracht ohne Liebe. Alles, was du tust, hat keinen Bestand für die Ewigkeit ohne Liebe. Überprüf dein Leben neu. Alles, was du auch für Jesus tun darfst, nicht musst, bitte nicht musst, darfst. Ist das Hauptmotiv die Liebe? Bei Jesus wussten wir das, ja. Er hat seinen Vater bis zur letzten Stunde geliebt über alles. Hier steht etwas. 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesem ist die Liebe. Und das wollte Jesus seinen Jüngern mitgeben. Es war der letzte Tag, bevor er starb. Er wollte seinen Jüngern zeigen, Leute, Wenn ihr alles vergisst, was ich euch gesagt habe, aber vergisst die Fußwaschung nicht. Wisst ihr, wir Christen neigen dazu, uns gegenseitig immer den Kopf zu waschen. Wir sollten uns eher die Füße waschen. Ja. Das ist etwas Wunderbares, was da steht. Jetzt bin ich hier zu weit gegangen, muss ich nochmal zurückgehen. Lieben heißt, sich auf dem Standpunkt des anderen stellen. Wie viel Streit und Not ist in unserem Leben schon passiert, weil wir nur unseren Blick haben, weil wir nur auf uns fixiert sind und wir fragen gar nicht, wie es dem anderen geht, wie er das sieht. Eine der wichtigsten Lektionen, die man als Mensch lernen muss, ist, bevor du einen anderen richtest, rede erstmal mit ihm. Und hör dir immer zwei Meinungen an. Und wenn es um die Familie geht, das ist noch ein ganz wichtiger Rat, dann zieh jemand anders dazu, weil wenn es um unsere Familie geht, ist keiner von uns zu 100% gerecht. Wer das behauptet, lügt sich selbst in die Tasche. Blut ist dicker als Wasser, liebe Leute. Und das kann oft eine Hilfe sein. Einen anderen mal fragen, bin ich überhaupt richtig, wie ich das sehe? Und dann ist oft der andere der, der neutraler sehen kann und sagen kann, ihr seid beide ziemlich im Unrecht. Du hast da Recht und da Unrecht, der andere da. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Danke. Ja. Wäre das auch so in deinem Leben, dieses Herz? Steht das über deinen Dienst, über dieses Thema, vorbildliches Dienen? Ist das bei dir? Vers 2 und 11. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas Simon, dem Ischariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, ins Herz hineingelegt. Judas, hallo, der war 3,5 Jahre fast mit Jesus immer zusammen, hat die Kasse gehabt, hat Wunder erlebt, war mit dem Herrn zusammen, haben Gebetsgemeinschaft gehabt, Bibelarbeiten. Er hat Bibelarbeiten mit Jesus erlebt. Da könnt ihr die Erbauungsstunde vergessen, ja? Und trotzdem findet der Satan Raum in seinem Herzen. Bist du der Meinung, dass das dir nicht passieren kann, dass die Sünde, ach, die wird mich ja nie umbringen? Wisst ihr, wir sollten immer darauf achten, dass unser Herz nicht gefüllt wird mit irgendwelchen komischen Gedanken vom Feind. Und deswegen müssen wir so nah an Jesus sein. Versteht ihr? In Vers 11, in Johannes 13, Vers 11 steht, denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte, ihr seid nicht alle rein. Aber es steht hier nicht in der Bibel, dass er Judas nicht die Füße wascht. Er wusch allen die Füße. Wärest du bereit, Judas die Füße zu waschen? Den hätte ich eine vom Kopf geknallt, ja? Den hätte ich nicht die Füße gewaschen. Den hätte ich die Schüssel vom Kopf gehauen. Und Jesus wäscht ihn die Füße. Und das ist ein wichtiger Punkt. Im Dienst für Jesus begegnen wir manchen Judas. Hast du es schon erlebt? Bist mit Menschen zusammen? Geben sich als Christen aus, du investierst Zeit, Liebe zu denen und dann reden sie schlecht über dich, machen dich fertig, Intrigen ohne Ende. So manch ein Judas begegnet ein. Ja. Paulus kannte das auch. 2. Korinther 11, 26. Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Manch einer ist vielleicht auch in dein Leben schon gewesen, hat sich als Christ ausgegeben. Du hattest gesagt, naja, mit denen kann ich doch, denen kann ich doch vertrauen. Und dann hast du vielleicht festgestellt, alter Schwede, die sich Christen nennen, die sind ja manchmal schlimmer als die gottlos sind, ja? Kennt ihr das? Es gibt so manche, die in die Gemeinde gehen, die sich als Christen bekennen und die total ungerecht sind. Oder es gibt manche, die sich Christen nennen und total unzuverlässig sind. Oder es gibt manche, die sich Christen nennen und total unkorrekt sind. Und das ist das Schlimmste. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein Doppelspiel zu führen. hier, der Karneval des Christen. Ja? Es gibt ein Lied von Katja Epstein, Theater, Theater. Sie setzen jeden Abend ihre Masken auf. Ja? Wisst ihr, die schlimmste Maske ist die fromme Maske. Wenn einer so fromm kommt, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der Gemeinde darauf achten auch, dass wir uns wahrhaftig begegnen, ehrlich. Und wisst ihr, wenn Jesus das Problem hatte mit einem Judas, dann du auch. Vielleicht sagst du, ja, aber warum passiert das ausgerechnet mir? Hallo, das ist Jesus passiert, ja? Also Jesus hatte einen Judas, dann wird es bei dir nicht anders sein. Und dennoch ist Jesus nicht auferstanden, hat gesagt, also bei denen nicht. Das ist das Unglaubliche, vergelte nicht Böses mit Bösem. Er hat das vorgelebt. Und das vor seinem Tod. Wisst ihr? Aber merkt ihr etwas? Jesus hat wirklich sich immer 100% korrekt verhalten. Jetzt ist ein ganz wichtiger Satz, den gibt der Herr mir jetzt gerade aufs Herz. Liebe lässt sich nicht zu Schulden kommen, ja? Die Liebe gibt einfach. Ein Bruder hat mir mal gesagt, ja, manche haben mich schon abgezockt und so, ja. Und da habe ich gesagt, ja, warum machst du das denn? Und pass auf die Antwort. Er sagte, weißt du, Christian, ich kann ja nicht in das Herz schauen. Aber, und jetzt hört genau zu, ich gebe lieber Liebe, auch wenn die anderen mich vielleicht nicht so mögen oder das verkehrt meinen, anstatt ich eines Tages erkennen muss, dass ich zu wenig Liebe gegeben habe. Dann gebe ich lieber mehr Liebe, auch wenn die mich veräppeln. Aber ich weiß vor dem Richterstuhl Jesu, Herr, ich habe gegeben vom Herzen aus Liebe. Und Liebe berechnet nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du verbittert bist, weil du berechnest. Ja, Herr, aber ich habe doch, Moment mal, du hast doch, also hast du Liebe gerechnet. Kennt ihr das? Man schenkt sich Geschenke, ja. Ach, wir schenken uns nichts, wir wollen das nicht. Aber dann freut man sich doch. Dann schenkt man etwas, ja, investiert vielleicht 50 Euro, kauft was Nettes, keine Ahnung was. Und der andere kauft vielleicht ein Duplo für 70 Cent oder 1 Euro. Ich weiß nicht, was die kosten. Bist du dann auch noch so freundlich? Denkst du doch auch, also das ist ja nicht zu fassen. Ich investiere 50 Euro und der speist mich mit so einem Duplo ab. Dann war dein Geschenk keine Liebe, es war Berechnung. Die göttliche Liebe ist die Agape, sie gibt ohne zu rechnen. Jesus hat sich am Kreuz hingegeben, ohne zu rechnen. Die Wichtigkeit zu wissen, dass Gott mich berufen hat, Geschwister, das ist ganz wichtig für unser Leben. In Johannes 13, Vers 3 steht, da steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Also Jesus wusste, wo es lang geht. Er wusste, wo es lang geht. Er wusste seine Berufung. Er wusste, jetzt ist mein Dienst zu Ende, ich gehe zum Vater. Weißt du eigentlich, warum du noch hier bist? Weißt du das? Hast du die Sicherheit zu wissen, ich bin in der Spur Jesu. Mein Kompass ist richtig gepolt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oder ist es bei dir so, dass der Kompass sich hier bei dir ständig dreht? Oh, sorry, bin zu weit gegangen. Dass der sich hier ständig dreht und du gar nicht weißt, ja, wo soll ich denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, warum ich da bin. Das kann der Grund sein, warum du nie richtig durchdringst, mit Jesus zu leben. Wenn du keine Verantwortung hast, wirst du verantwortungslos leben. Merkt ihr diesen Satz? Die meisten Gläubigen sind Zuschauer, aber keine Mitspieler im Reich Gottes. Aber Jesus will keine Zuschauer haben. Und die Zuschauer, das sind auch die, die sich immer aufregen. Merkt euch das, in einer Gemeinde sind die am meisten dran, die immer jammern, die, die nichts tun. Die, die tun, die haben gar keine Zeit zu jammern. Ja. Kennt ihr auf dem Fußballplatz, ja? Spielt keine Ahnung, hier junge Leute, Paris Saint-Germain, glaube ich, spielt der Neymar momentan. Messi so, der spielt, glaube ich, Barcelona. Ja, die größten Wett, die es gibt. Und die beiden spielen da. Und selbst da gibt es genügend Leute bei den Zuschauern, ja, das verstehe ich nicht, wie der so einen blöden Pass spielen kann. Weltstars, Genies. Aber die Zuschauer wissen das besser. Wenn du den runterholen würdest, dass der mal, der könnte noch nicht mal, der würde den Ball gar nicht treffen. Aber er weiß es besser. Zuschauer. Ja, 1. Samuel 17, 45. David rief zurück: Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspross entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Wisst ihr, der David, der hat den Goliath besiegt, weil er wusste, ich komme im Auftrag des Herrn. Der hat nicht gesagt, ich komme im Auftrag, ich bin Isais Sohn, ich mach dich platt. Ja? Der ist gekommen und hat gesagt, du kommst mit Waffen, ich komme im Namen des Herrn. Kannst du das sagen? Wenn du morgen in deinen Alltag gehst, kannst du sagen, ich komme im Auftrag des Herrn, egal wo du bist, in der Schule oder am Arbeitsplatz, wo auch immer. Das ist wichtig. Im Auftrag des Herrn. Und wisst ihr, in unserem Dienst ist es wichtig, dass wir das nicht vergessen. Zu oft meißeln wir unsere traurigen Erlebnisse in Marmor und schreiben unsere gesegneten Erfahrungen in den Sand. Da hat das Spurgeon den Nagel auf den Kopf getroffen. Hast du eigentlich vergessen, wie oft dich der Herr schon zum Segen gesetzt hat und was du alles erlebt hast? Hast du das alles schon vergessen? Hast du vergessen, als du im Krankenhaus warst und die Ärzte gesagt haben, die Lichter gehen aus und du bist gesund geworden? Hast du vergessen, dass du in der Trauer dachtest, ich werde nie mehr glücklich in meinem Leben und dann hat Jesus dich da rausgeholt? Hast du das alles schon vergessen? Dass du für einen Arbeitsplatz gebetet hast und du hast ihn bekommen? Dass du für deine Ehe gebetet hast, die kurz vorm Ruin war und der Herr hat eingegriffen? Hast du diese Dinge vergessen? Es ist wichtig, dass wir diese Dinge nicht vergessen. Der Herr hat mich berufen. Das hilft dir auch in deinem Dienst. Denn in jedem Dienst kommen mal dunkle Stunden, wo du dich auch selbst in Frage stellst. Herr Jesus, bin ich überhaupt auf dem richtigen Platz? Wisst ihr, wie oft ich diese Frage schon hatte? Herr Jesus, bin ich noch der richtige Mann in der Leitung der Gemeinde Licht und Leben? Und dann ist es wichtig. Dann ist es so wichtig zu wissen, nein, du hast mich berufen. Es kommt entscheidend darauf an, wer dich beruft, ja? Die Wichtigkeit zu wissen, dass Gott mich berufen hat, das wusste Jesus. Und das ist auch so wichtig. Wir müssen alles ablegen, wie Jesus das Oberkleid beim Fußwaschen, was uns im Dienst hinderlich ist. Da steht, von dem Abendessen stand er auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Er legt die Oberkleider ab und dann hat er nur noch ein Gewand gehabt, das ganz nah am Körper saß. Ja? Und damit wusch er dann. Das andere hätte ihn gehindert. Wisst ihr, uns hindert manches auch im Dienst, oder? Wir lesen hier etwas von wieder David und Goliath, ja? 1. Samuel 17, 39, 40. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und jetzt ist wichtig. Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus seinem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet nur mit einem Hirtenstab und seiner Schleuder dem Philister. Und so hat er gewonnen. Vielleicht kommst du in dein Leben nicht weiter im Dienst, weil du nicht ablegst. Vielleicht versuchst du irgendeinen nachzumachen. Ja, ich möchte so predigen wie Spurgeon. Ja. Wirst du nie schaffen. Spurgeon war Spurgeon. Ja. Gott will aber auch aus dir gar kein Spurgeon machen. Er möchte, dass Sven wie Sven ist und Barry wie Barry und Alexandros wie Alexandros. Er möchte nicht aus dir irgendjemand anders machen. Fang ab heute an und lege diese künstliche, aufgesetzte, vielleicht sogar aufgezwungene Rüstung ab und fang an, mit deinen Waffen im Reich Gottes zu leben. Das ist so wichtig, Geschwister. Leg das ab. Epheser 4, 25, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes, sagt die neue Genfer Übersetzung. Manche Christen, vielleicht auch du, Vielleicht bist du heute so in den Gottesdienst gekommen. Vielleicht läufst du schon so seit gestern, vorgestern, seit einer Woche, seit einem Jahr. Vielleicht läufst du dein ganzes Leben schon so rum. Es war ein junger Mann, der hatte eine Lehre bei einem Bäckermeister gehabt. Und dieser junge Mann hat sich bekehrt. Und es wollte es seinen Leuten dort sagen, ja. Und die sagen, ja, du hast dich jetzt bekehrt, das ist ja alles schön, aber du bist ja, hast immer noch die gleiche Haarfrisur und was soll jetzt hier neu sein? Und dann wusste der jetzt nicht, was soll ich denen antworten, er war gerade frisch im Glauben, ja. Und dann betet er zum Herrn Jesus. Und dann gibt der Herr Jesus ihm eine wunderbare Sache. Plötzlich nimmt er einen Mehlsack, nimmt den Sack, ja, und geht. Guck mal, beobachtet mich. Ja, sagen die, du nimmst den Mehlsack und, ja. Und dann schmiss er den Mehlsack weg, ja, und ging wieder so. Und die sagten, hey, Kollege, was machst du da? Ja, ich gehe, ich bin doch der Gleiche. Bist du verrückt? Du kannst doch jetzt anders gehen. Die Last ist weg. Und dann sagt er, genau. Genau das ist es. Versteht ihr, das ist Bekehrung. Die Last ist weg. Trägst du noch deine Lasten? Die sollst du ablegen. Jesus will sie tragen. Du musst nicht unter den Lasten deines Lebens zerbrechen. Was auch immer dich quält, was auch immer dich angreift, was auch immer in dein Leben dir Mühe macht, leg es ab. Quäl dich nicht alleine damit ab. Jesus möchte so gerne deine Lasten tragen. Du sollst nicht als Christ so rumlaufen. So laufen ganz viele Christen rum. Weißt ihr, diesen ganzen Müll, den wir dort haben, den hat Jesus am Kreuz ein für alle Mal getragen und besiegt. Epheser 4,22. Dann wurdet ihr aber auch genährt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr dann bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich selbst ins Verderben stürzt. Also das sollen wir abgeben. Nicht mehr unser altes Leben. Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Leg das doch einfach alles ab. Selbst Jesus musste dieses Oberkleid ablegen. Und wir merken, es war Jesus wichtig beim Dienst, dass er das voll macht. Hätte er sagen können, ach, das Oberkleid lasse ich nach, dann kann ich zwar die Füße nicht so richtig waschen, aber Hauptsache, ich mache da was. Das machen wir oft. Und dann sind die Dinge, die uns hindern, auch für den anderen hinderlich im Segen zu sein. Hätte Jesus sein Oberkleid nicht abgelegt, hätte die Füße nicht so gut waschen können. Und weil Jesus, wenn er was macht, es richtig macht, hat er gesagt, nein, der andere ist mir so wichtig, dass ich alles ablege, damit ich ihm einen wunderbaren Dienst tun kann. Und deswegen sollst du dein Leben ordnen, weil Gott durch dich andere Menschen segnen will. Ein Leiter, Geschwister, der dient. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, mit den leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 1. Petrus 5, die Verse 2 und 3. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei wollt ihr die Menschen, die eure Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sollt ihr nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Wisst ihr, das ist die Aufgabe eines Hirten, eines Ältesten. Er geht unter seinen Schafen, er zeigt, ich bin hier, hab keine Angst. Und er hat ein nettes Angesicht. Wisst ihr, ich mag Gemeindeleiter nicht, die glauben, ohne sie dreht sich die Welt nicht weiter. Ich mag Älteste nicht, die die Gemeinde behandeln, als wären die irgendwie Menschen achter Klasse. Und ich hasse es, wenn so eine Arroganz da ist, ja? Kann ich mit dir mal sprechen, lieber Bruder? Ja, Moment mal, ich müsste erst mal gucken, ob ich überhaupt Zeit habe für dich. Dann kommt irgendein Bibellehrer. Hättest du am Montag Zeit? Natürlich, lieber Bruder Karl, kein Problem. Kennt ihr sowas? Ich habe auch schon Leute mitbekommen, Leiter der Gemeinde. Ja? Würdest du einen Dienst machen bei uns? Wisst ihr, was die erste Frage war? Wie viele Leute seid ihr denn? Hä? Ach so, sorry. Du kommst nur, wenn 500 kommen, das wusste ich nicht. Dich werde ich nie einladen. Es gibt so viel Großkotz unter den Pastoren und Predigern, dass es mir übel wird. Ich sage das mal so direkt, hört raus. Die haben die Bibel noch nicht verstanden, wisst ihr? Wenn ihr irgendwann mitbekommt, dass ich hier fliege, ja, und ihr haut mir nicht die Beine weg, ja, dann habt ihr genauso viel Schuld. Wenn ihr irgendwie mal Charakterzüge bei mir und Gino entdeckt, dass wir denken, wir sind die Größten und ihr haut uns nicht christlich, aber die Beine weg, ja, und lässt uns so laufen in unseren Größenwahn, dann macht ihr euch mitschuldig. Gute Hirten, oh, ich finde diesen Satz so schön. Gute Hirten haben ein Auge für die Schafe. Finde ich so schön. Das ist mir wichtig. Ein Auge zu haben. Jesus hatte dieses Auge. Was für ein Auge hat er auf dein Leben? Schon gewaltig, wie er aufpasst auf dich, oder? Wenn du manchmal so ganz alleine bist, vielleicht sogar gar nicht mehr so richtig auf dem Weg bist, dann darfst du wissen, seine Augen sind auf dich gerichtet. Ist das nicht schön? Wisst ihr, wenn Jesus einmal zu einem Menschen Ja sagt, dann bleibt er in seinem Blick. Oh, das kann manchmal sein, dass du weit dich entfernst. Hast du das auch schon erlebt als Christ? Ich kenne das auch. Oh, ich habe manchmal gelebt, wo ich dachte, alter Schwede, du bist ja so weit von Gott entfernt wie die Sonne vom Mond. Ja. Und dann hat mich immer etwas zurückgezogen. Diese Geste von Jesus. Nicht so, so. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die brüderlich und schwesterlich so auf den anderen zugehen. Hast du schon mal gemerkt, was das für eine Kraft hat, wenn jemand versagt hat und er will reden und du sagst, komm her. Ich habe das erlebt. Ich mache ja ein Gefängnis auf Seelsorge, ja. Leute, so eine Kerle, ja. Wo ich dachte, manchmal, wenn der böse wird, dann gehen wir dir aber die Lichter aus, ja. Und er fing über sein Leben an zu reden. Und das hat mich gepackt. Und da habe ich gesagt, darf ich dich in meinen Arm nehmen? Ja. Da habe ich ihn in den Arm genommen und habe ihn gedrückt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, alter Schwede, das hätte ich lieber nicht machen müssen. Ja? Ich habe gedacht, der drückt mich. Ja? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, der wackelt und zuckelt. Und dann liefen die Tränen. Ja. Und dann hat er hier auf meiner Schulter oben bestimmt 2-3 Minuten nur geweint. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe ihm nur einfach gezeigt, Jesus liebt dich. Ich wünsche mir, dass du das auch erlebst. Dass wir Jesus hier ähnlich werden. Er dient. Bevor wir anderen Menschen dienen, muss Gott uns dienen. Das ist ein wichtiger Satz. Diese gefalteten Hände. Früh morgens aber, als noch ganz dunkel war, stand er auf, verließ das Haus und begab sich an einen einsamen Ort, wo er betete. Jesus. Er wusste, es ist so wichtig im Dienst, dass ich mir Anweisung hole von meinem Vater. Wie wachst du morgens auf? Ich meine jetzt nicht die Haare wild oben, ja. Kaffee ist noch nicht da, ich komme nicht rauf auf die Buschen. Das meine ich jetzt nicht. Ja. Guckst aus dem Fenster und sagst, oh, wieder Regen. Oh, das geht mir auf den Nerven hier. Ich wandere aus, ja. Wie wachst du morgens auf? Gewöhn dir ab heute an, anders aufzuwachen als zuvor. Bevor du aufstehst, bleib mal eine Minute liegen. Und wenn du die Augen aufmachst, dann gewöhn dir mal an, das Erste zu sagen, Guten Morgen, Herr Jesus. Du bist der Größte, den es gibt. Und ich darf aufstehen. Ich bin vielleicht sogar müde, habe Kopfschmerzen. Kann alles sein. Aber du bist hier. Und ich darf mit dir heute durch den Tag gehen. Und mein Leben liegt heute in deiner Hand. Und mein Wunsch ist es, Herr, dass ich dein Herzen Freude mache. Wenn du so aufstehst und das von Herzen meinst, dann wirst du mal sehen, dass dein Tag anders läuft. Das regnet draußen, der Kopf brummt auch ein bisschen, ja. Aber in deinem Herzen ist Frieden. Morgens früh, bevor wir anderen Menschen dienen, muss Gott uns dienen. Vielleicht ist das ein Grund, warum dein Dienst lau geworden ist, weil du nicht mehr selbst an der Quelle trinkst. Du musst selbst dich von Jesus erfüllen lassen. Ja? Das ist die Gefahr bei uns, die wir predigen. Dass wir nur noch predigen für andere. Nein, das Wort muss mich zuerst packen. Das hier alles, das hat Gott mir geoffenbart, als ich meine Bibel gelesen habe. Gott muss erst mit mir reden. Und dann kann ich zu euch reden. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir es lernen, auch uns dienen zu lassen. Manche haben damit ein Problem. Du musst auch zugeben, dass du nicht alles kannst. Hab auch Mut zu deinen Schwächen. In manchen Sachen habe ich keine Ahnung, bin ich total doof. Ja? Kann ich einfach nicht. Aber ich sag's dir, tut mir leid, sorry, kann ich nicht. Ist mir auch nicht immer einfach gefallen. Ja? Merk dir diesen Satz. Dienst für den Herrn beginnt nie mit Aktivität, sondern mit der innigen Gemeinschaft mit ihm. Ruhe es mal aus am Herzen Jesu und sag, Herr, was ist heute dran? Und dann kommen ja Verse, Vers 8 bis 11. Petrus spricht zu ihm, du sollst nimmer mehr meine Füße waschen. Jesus antwortete zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen der Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Sieh mal, hier steht etwas, was wir lernen können, worauf Jesus sicherlich auch Bezug nimmt. Manche sagen, was meinen die jetzt mit dem Gebadetsein? Ja? Es gab natürlich auch rituelle Bäder der Juden. Bevor das Passa genommen wurde, hat man sich in den Reinigungsbädern gewaschen. Aber ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Bevor die Priester Gott dienen durften, mussten sie mit Wasser gewaschen werden. Das war, bevor der Dienst überhaupt anfing. Die Stiftshütte wurde gebaut und die Priester wurden eingesetzt. Und als sie eingesetzt wurden, steht Aaron und seine Söhne, aber sollst du an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten lassen und sie mit Wasser waschen. 2. Mose 29, 4. Und danach mussten sie das nie mehr tun, sondern nur noch die Hände. Hier steht erst die Wiedergeburt, das Wasser, Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was ist das Wasser und was ist der Geist? Ja, der Geist ist der Heilige Geist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber was ist das Wasser? Und da gibt es unterschiedliche Leute, wie das interpretieren. Manche sagen die Taufe, manche sagen eben halt, es ist das Wort Gottes. Ja, Wasser ist das Wort Gottes laut Epheser 5, Vers 26. Da steht, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. In Elberfelder steht so in der Elberfelder. Und 1. Korinther 6, 11 steht auch, ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch, aber das ist Vergangenheit. Ich hoffe, das kann man auch über uns sagen. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, durch den Geist unseres Gottes. So übersetzt es die NGÜ. Also, es ist das Wort, kann aber auch die Taufe eines gläubigen Menschen meinen, aber jetzt passt gut auf. Nicht, dass ein Mensch durch die Taufe die Wiedergeburt oder den Heiligen Geist empfängt, das stimmt nicht. Sondern es bedeutet, dass jemand, der sich taufen lässt, vorher Buße getan hat und dann den Heiligen Geist dabei schon erhalten hat, laut Epheser 1,13. Die Taufe ist demnach nur eine Bestätigung eines inneren Vorgangs, nämlich bei meiner Bekehrung, wo ich den Heiligen Geist empfangen habe, die dann sichtbar in der Taufe äußerlich zu sehen ist. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Ja? Also das heißt, so wie die Priester am Anfang gewaschen wurden und danach mussten sie immer, ich muss das vielleicht mal hier nochmal deutlich machen, es war das Waschbecken, das war vor dem Zelt der Begegnung und die Priester mussten immer wieder sich mit diesem Wasser reinigen. Aber nicht mehr am ganzen Körper, ja? Sondern an den Händen und Füßen. Und dieses Bild nimmt Jesus und will eigentlich sagen, so wie der Priester sich, bevor er eingesetzt wurde, einmal gewaschen hat, das ist ein Bild für die Bekehrung, für die Wiedergeburt. So muss er aber dennoch jeden Tag, wenn er dient, immer wieder rein. Die Priester durften nicht ungewaschen dort rein. Dann werden sie gestorben. Ja? Das sagt die Bibel deutlich. Die Priester mussten jedes Mal, bevor sie in das Zelt der Begegnung ihre Hände und Füße waschen. Steht im 2. Mose 30, 17 bis 21. Weiter sagte der Herr Folgendes, und das könnt ihr dann lesen. Wichtig ist im Vers 19 etwas, das möchte ich euch sagen. Damit Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße daraus. Wichtig war, dass sie nicht einfach ins Waschbecken fassen durften. Sie nahmen dazu ein Gefäß, die Bedeutung, wir dürfen das Wort Gottes nicht verschmutzen. Also, die haben da nicht einfach reingegriffen und haben gesagt, jetzt wasche ich mich mal da im Waschbecken. Denn das Waschbecken im Alten Testament, in der Stiftshütte, ist ein Bild für das Wort Gottes. Interessant ist, dass es gab überall Maße. Das Waschbecken hatte keine Maße. Das ist ein Bild dafür, dass Gottes Wort unausforschlich ist. Ja? Und wenn die Priester jetzt da reingefasst hätten und mit ihren Schmutz, dann hätten sie ihren Schmutz in das klare Wasser reingebracht. Und das ist die Bedeutung, dass sie es nicht, die durften das nicht da rein, die mussten mit einer Schöpfung rausholen, das Wasser. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir nicht irgendwelche menschliche Eigenschaften in das Wort hinein interpretieren. Das wird heute oft gemacht. Ja, ich bin der Meinung, das ist so. Ja, das mag sein, was für eine Meinung du hast, aber die Bibel muss Maßstab sein. Und nicht deine Meinung oder was Bruder X und Y gesagt hat. Ja? Es gibt auch traditionelle Lehren. Ja, aber wir haben das immer so gelehrt, das ist so. Ja? Das mag ja sein, aber wenn es biblisch falsch ist, musst du Buße tun. Das ist ganz wichtig. Deine Tradition, dann bist du Katholik. In der katholischen Kirche ist es so, die Tradition steht über die Lehre. Das müsst ihr wissen. Das wissen viele nicht, aber es ist so. Das Dogma steht über die Lehre. Und ich hoffe, dass du nicht dazugehörst, ja? Sondern dass du dich immer korrigieren lässt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und Jesus wollte sagen, Petrus, du bist schon gebadet. Ja? Du musst jetzt aber deine Füße täglich waschen. Warum? Ist auch ein Bild. Wisst ihr, die Füße, die hatten ja damals Schuhwerk, so wie Sandalen, sage ich mal. Die waren ja offen. Israel war ja auch viel sandig und so. Dann wurdest du automatisch schmutzig. Und keiner konnte von sich behaupten, er geht durch Israel und hat keine schmutzigen Füße. So genauso wenig kannst du von dir behaupten, dass du täglich durch die Welt gehst und beschmutzt dich nicht mit Sünde. Ich weiß, es gibt Leute, die glauben, ich habe heute nicht gesündigt. Ach, ehrlich nicht? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, sündigst du denn noch, Christian? Ich sage, nein, schon lange nicht mehr. Das gibt eine verrückte Lehre. Eine sogenannte Lehre des reinen Herzens. Da sind gläubige Menschen, ja, das sind wirklich gläubige Menschen, die beziehen sich auf Jesus, lernen die Dreieinigkeit, lernen die Bibel, aber sagen, man kann einen Zustand erreichen, wo man nicht mehr sündigt. Da gibt es im 1. Johannes ein paar Verse, so, wo ich denke, ja, dann müsst ihr schon den Kontext, den Zusammenhang lesen. Also, wo habt ihr denn das gelehrt? Ja? Also, das wollte ich euch nur mal so sagen. Und das war hier wichtig, dass Petrus das auch verstanden hat. Wer gebadet hat, der braucht nur noch die Füße zu waschen bekommen. Und das müssen wir jeden Tag. Und du auch. Oder kann mal jemand den Finger hoch haben? Jemand, der nicht jeden Tag die Reinigung von Jesus braucht. Habe ich hier alles Ungläubige? Nein, Gläubige, ne? Wer braucht die Reinigung jeden Tag? Ich hoffe alle, ja? Das ist ganz wichtig. Dass wir uns da nicht irgendwie eine falsche Lehre anordnen. Und das hat Jesus den Leuten klargemacht. Und das Letzte, von Jesus können wir lernen, dass das Wissen ins Herz und von da in die Beine muss. Jesus hat diesen Auftrag. Ich habe euch ein Beispiel gegeben und jetzt macht mir nach. Jetzt lernt von mir. Lernt von meinem Beispiel. Und das möchte er so letztendlich wie so ein Megafon uns heute allen sagen. Wir haben heute von der Fußwaschung etwas mitbekommen, von dem, was die Bibel dazu sagt. Und in Jakobus 1,22 steht, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Und du kannst jetzt hier sitzen und kannst sagen, das war eine tolle Predigt. Das war ja richtig cool. Das nützt dir überhaupt nichts. Nichts. Gar nichts. Wenn du es nicht morgen umsetzt. Oder am besten gleich, wenn du rausgehst. Versteht ihr? Es ist für uns ganz wichtig, dass wir das verstehen in unserem Leben. Ich habe vor nichts mehr Angst, als vor einer Gemeinde zu stehen, die Sonntag für Sonntag brav dort sitzt, vielleicht sogar mit einer Bibel und Notizblock und abnickt und von Montag bis Samstag lebt wie der Teufel in Person. Das ist meine größte Angst. Geht das Wissen Donnerstag in der Erbauungsstunde? Für was ist es? Meine größte Angst ist, Herr Jesus, hoffentlich werden wir nicht geistliche Klugscheiße. Die prahlen, wir haben die gesunde Lehre, wir wissen das, wir haben Bomben, wir haben Erkenntnis. Ja, vergiss es, vergiss es. Wissen bläht auch, sagt Paulus. Wenn die Erbauungsstunde Segen hat, dann musst du es zu Hause am Donnerstagabend nach der Stunde deine Frau und deine Kinder spüren. Und wenn nicht, dann bist du ein Heuchler. Und ich auch. Versteht ihr das? Das wollte Jesus seinen Jüngern zeigen. Leute, ich habe 3,5 Jahre gepredigt. Wisst ihr, was der für Bibelarbeit mit denen gemacht hat? Ja? Aber am Schluss macht er dann eine tiefe Bibelarbeit mit denen? Einen Tag vor seinem Tod? Steht das in der Schrift? Nein, aber die Fußfassung steht da. Er hat über den Heiligen Geist noch gepredigt, das hat er auch gemacht. Aber er selbst wurde noch mal aktiv mit einer Aktion. Welche Aktion? Fußwaschen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie würde es in unserer Welt, in unserer Gemeinde aussehen, wenn wir uns mit solch einer Liebe begegnen? Das wäre schön, oder? In deiner Ehe. Wenn du anfängst, deinem Ehepartner diese Würde zu geben, deinen Kindern, wisst ihr, was mein Herz bricht? Dass es christliche Familien gibt, die sich Christen nennen. Ja? Christen, mache ich aber in Anführungszeichen, Christen. Ja? Und die Kinder werden nur zur Sau gemacht. Du bist ein Taugenichts, aus dir wird nie was. Kennt ihr das? Ich kenne, da könnte ich ein Bücher drüber schreiben. Aber Sonntag fromm reden, ja? Sonntag setzen sie sich hin, die großen Männer, ja, und predigen, ja? Und wie sieht es zu Hause aus, ja? Hier ist die Frau, na, mein Liebling, ja, ein Stück Kuchen, gerne, ja, ja? Und zu Hause fragt die Frau, Mann, wir müssen noch einkaufen, lass mich doch in Ruhe, du nährst mich, merkst du das nicht? Würde der, aber hier nicht, nein, Herr, hier sind wir doch die heiligen drei Könige, ja? Vergiss es. Das ist alles Heuchelei. Das kannst du alles verbannen. Daran gehen die Gemeinden Jesu kaputt. Durch Heuchler, Heuchler und nochmal Heuchler. Und deswegen ist mein Herzenswunsch, dass wir das heute mitnehmen. Ich wollte zuerst eine Predigt über den Heiligen Geist machen, weil wir heute Pfingsten haben. Und zuerst dachte ich, passt das, was ich hier predige? Zuerst dachte ich, nee. Und dann, je mehr ich darüber nachdachte, sagte, das ist die beste Predigt über den Heiligen Geist, die du je gehalten kannst, über die Fußwaschung. Warum, Herr? Weil es darum geht. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zum Diener macht, zum Diener Jesu. Und zwar auf den untersten Weg, Fußwaschung. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, weißt du, wenn du in diesen Dingen nicht bereit bist, dann musst du dich nicht wundern, dass du nicht vorankommst. Ich kenne Leute, Christen, die haben eine tolle Bibliothek zu Hause, tolle Bücher, studieren von morgens bis abends, kennen fast jede Predigt auswendig auf Sermon und Ewige Lot und was weiß ich, die ganzen wunderbaren Predigten da, ja? Toll! Das Problem ist nur, dass zu Hause niemand mitbekommt von diesen Segen. Deswegen wünsche ich mir von Herzen, lasst uns heute gemeinsam, wenn wir gleich beten, vor dem Herrn gehen und ihn bitten, Herr Jesus, vergib mir, dass ich so oft den anderen den Kopf gewaschen habe, dass ich immer wieder mit meinem Recht durch die Wand gehen will. Und vergib mir, dass ich so wenig dir ähnle. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr Jesus, dass mein Leben so wird wie deins. Und das größte Zeichen mit eines Christen ist dienen und nicht bedient werden. Es geht im Christentum nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das möge der Herr schenken.